Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Verstaubt und Altbacken, und zwar nicht zu irgendeiner Ausgabe, sondern zur 50. Ausgabe dieses experimentellen Podcasts, bei dem wir jede Woche eine Folge Familie Dr. Kleist gucken und dann intensiv darüber reden, jetzt fast schon seit einem Jahr und heute dann mit der 50. Ausgabe. Und zu dieser 50. Ausgabe hat mein Partner Konstantin sich nicht lumpen lassen, wie neulich mal eine Formulierung war von mir, worüber gelacht wurde, über diese alte Formulierung, sondern er ist extra aus Bremen wieder nach Potsdam gekommen und wir sitzen hier in meinem kleinen Büro bei einem kleinen Glas Sekt und sprechen über Familie Dr. Kleist. Wir können auch über Verstaubt und Altbacken
reden. Verstaubt und Altbacken. Der Podcast über Familie Dr. Kleist wiederum.
Ja, warum nicht? Und das ist dann unser Folgeprojekt.
Das ist genau, jede Folge wird analysiert.
Da hast du das gesagt, dass Inge einen Tee gemacht hat. Und man denkt so, Wahnsinn, was ist denn jetzt los?
Ja.
Ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist immer eine Freude, hier zu sein. Und ja, die 50. Folge ist natürlich ein guter Anlass. Und von daher, ich danke dir sehr für den zubereiteten Sekt, also gekauften Sekt.
Ja.
Und 50 Folgen sind es jetzt, knappes Jahr. Es fühlt sich für mich noch nicht nach einem ganzen Jahr an, muss ich gestehen.
Das ist wahr.
Aber
hier sind wir im Februar 24. Wo wir gerade gesehen haben, als wir in den Kalender geschaut haben, kürzester Monat des Jahres, aber überraschenderweise 5 Ausgaben Verstaubt und Altbacken stehen an im Februar, weil es ist ein Schaltjahr, 29. Februar. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gesehen.
Man hat für uns extra den Schaltjahr noch eingeführt.
Den Monat verlängert, genau. Ja, nee, also, ja, mal spannend. Spannend zu sehen, wohin die nächsten 50 Folgen uns führen werden, und es wird ja weitere 50 geben. Wir wissen ja ziemlich genau, wie viele es geben wird. 129.
Genau.
Plus die eine oder andere Interviewfolge. Da sind wir dran, dass wir da eventuell demnächst noch ein bisschen mehr machen können.
Ist denn die 50. Folge für dich eine würdige Jubiläumsfolge gewesen?
Ich sag mal nein, als Jubiläumsfolge jetzt nicht. Es ist für mich eine sehr normale Folge, auch normal in der Hinsicht, dass es einige sehr eigenartige Sachen gibt, die wir nachher besprechen werden. Und ansonsten, es war eine solide Episode. Es hatte ein, zwei Highlights, finde ich. Und sie hatte auch eine absolute Merkwürdigkeit, wo ich gespannt bin, wie wir die gleich, ob du die bemerkt hast und wie wir die gleich besprechen können, weil ich weiß gar nicht so genau, ob ich das beschreiben kann.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, ja. Ich weiß nicht. Also mir wäre jetzt vorher nicht so eine absolute Merkwürdigkeit aufgefallen, aber ich würde auch sagen, solide Folge, Konflikt, den man vorher so nicht hatte. Also von der Konfliktidee her fand ich es ganz gut und den Rest können wir ja gleich besprechen.
Dann steigen wir ein in die Folge 11 der 4. Staffel, noch 3 Folgen bis zum Staffelende. Und diese Folge heißt In letzter Minute. Wir beginnen im Kinderzimmer von Clara, wo Clara einen Handstand übt und Paul irgendwie sie versucht davon abzulenken, und Paul schafft es, ihren Glücksbringer kaputt zu machen, und ich glaube, weiß, was es war, irgendwie so ein kleines Männchen oder so. Und dann kommt Johannes rein, schlägt vor, Clara soll sich, wenn sie nervös ist, die Zuschauer als Kaninchen vorstellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die entschärfte Variante von einer anderen Variante, die, ne? Aber das kann man einem 8-jährigen Mädchen wahrscheinlich nicht raten, sich die Zuschauer nackt vorzustellen als Kaninchen. Aber ich habe das noch nie gehört mit den Kaninchen. Also
Nee, das habe ich auch nicht. Mir fällt gerade ein, es dauert noch so knapp 40 Folgen, da wird Clara Paul einen Vorschlag machen, was man sich denn vorstellen soll, wenn man nervös ist. Ah. Und das ist sehr viel drastischer noch, auch in der Sprache.
Okay.
Aber ich will es nicht vorwegnehmen.
Stell dir einen scheiß toten, aufgeschlitzten Mann vor.
Ja, exakt das. FSK 0.
Und dann sind wir auch direkt bei Nora, die in der Praxis einen lang anhaltenden Schrei ausstößt. Und Christian kommt dazu und fragt, was hier los ist. Und Nora erklärt, es handelt sich dabei um die Urschreitherapie. Und er sollte das auch mal probieren, denn er ist jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr so ganz er selbst, vor allem seit Marlene weg ist. Und sie wollen es gemeinsam probieren, holen Luft. Aber in dem Moment, wo der Schrei hätte kommen sollen, klingelt das Telefon und Christian sagt, Telefon. Und Nora geht ran, aber die Szene ist noch nicht zu Ende, denn er geht hinter die Tür in seinen Behandlungsraum und wir hören von drinnen ein Ah! Da ist natürlich die Frage, hat er jetzt den Urschrei gemacht oder ist er einfach so frustriert von Nora, dass er hinter der Tür...
Ja, er hat beides eigentlich auf perfekte Art kombiniert. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben, erstmals macht Christian mit bei ihren alternativen Heilmethoden.
Ja.
Und das fand ich zumindest ungewöhnlich. Also ich fand es wirklich ungewöhnlich, dass das so, dass er da so mit aufsteigt. Dass sozusagen so eine komödiantische Einlage ist eigentlich sehr, sehr selten.
Ich glaube, ich habe es schon mal von ein paar Synchronsprechern gehört, dass so es doch sehr befreiend sein kann, wenn man im Studio mal wie alles rauslassen kann und mal so schreien darf. Von daher glaube ich, das kann schon sein, dass das irgendwie eine Wirkung hat. Und von daher würde ich es jetzt nicht unbedingt in den Koffer aufnehmen, weil es jetzt nicht ganz so esoterisch ist, dass man sagt, hier die Kraft der Edelsteine oder sowas, sondern da kann man, glaube ich, vielleicht sogar eine messbare Wirkung feststellen.
Ja, das stimmt. Das gibt's ja auch manchmal, dass Leute das so, ich glaube auch in so Paartherapien gibt's das, glaube ich, auch manchmal. Mhm. Das ist sozusagen, also das ist ein bisschen anerkannter als Haarschneiden bei Mondlicht.
Genau. Dann sehen wir eine Kutsche mit zwei Pferden durch die Landschaft reiten und ein Junge, der daneben rennt. Hier ist es nicht ganz ersichtlich, wer das alles ist, deswegen habe ich mir das dann am Ende einfach nochmal einfach zusammengesammelt. Das ist also ein Junge, der heißt Benny und sein Vater Franz führt die Kutsche und der Junge trainiert für ein Sportfest, wo er irgendwie 100 Meter Lauf oder Sprint macht. Und er steigt dann auf die Kutsche und der Vater sagt, jetzt musst du aber zur Schule. Und irgendwie sagt der Vater noch so ganz interessanten Satz von wegen, denk daran, die anderen, auch wenn sie langsamer als du sind, sie sind nicht schlechter als du. Ja.
Kann man so als große Philosophie auf eine Postkarte hauen.
Ja, Frage ist, ob der Satz so in der Bibel steht. Johannes ist auf dem Markt und hat nur einen 100er. Aber die Märkter, die können nicht wechseln. Auch das kann man an dieser Stelle noch nicht wissen. Aber diese beiden Marktleute sind auch Figuren, die wir später sehen. Das sind, glaube ich, die Eltern bzw. die Mutter und der Großvater von dem jungen Benny. Das war mir beim Gucken, das ist mir dann erst klar geworden, ziemlich am Ende, wo der Großvater dann, nachdem er seinen eigentlichen ersten Auftritt in der Folge hatte, dann wieder als Marktverkäufer gezeigt wird. Und da habe ich dann erst gecheckt, das waren ja die gleichen wie am Anfang. Also, Johannes kauft Äpfel, aber er hat nur einen 100er, die Märkter können nicht wechseln und dann sagen sie, sie können auch beim nächsten Mal bezahlen. Und dann wird Johannes noch angesprochen von einem anderen Märkter, der Blumen verkauft, dass Inge noch offene Posten hat, weil sie im Café immer Blumen von ihm kriegt und da sind noch einige Sachen offen und Johannes denkt sich, naja, das wird sie vergessen haben und bietet diesen 100er an, aber das reicht nicht mal, also da sind einige Sachen noch offen. Lustig ist auch hier der Satz von dem Blumenverkäufer, sowas wie, ja, ich bin ja sonst nicht so, aber Sie wissen ja, die Krise.
Ja, ich meine, wir müssen überlegen, die Folgen sind ausgestrahlt worden so 2010, 2011, oder?
Also jetzt sind wir Anfang 2011,
Anfang 2011, das heißt, irgendwie diese Bankenkrise ist gerade so 2008 so ins Rollen gekommen, glaube ich, und von daher wird dann so ein Satz einfach so aufgenommen.
Aber der passt einfach immer, ne? Also
ja, stimmt. Das ist wahr. Ich finde es ja wirklich überraschend, dass Inge da anscheinend schludrig ist oder halt so überfordert oder was weiß ich. Aber ich hätte gedacht, dass eines der wichtigsten Sachen für sie wirklich ist, zuverlässig sein, Rechnung pünktlich bezahlen, Kunden guten Service anbieten und dass sie nicht so, dann überrascht es auch, als sie später erfährt, dass sie ja noch wohl Schulden hat oder sowas. Also da hätte ich Inge viel, viel straighter eingeschätzt. Eher eine, die auf ihren Schlaf verzichtet, als eine, die mal eine Rechnung zu wenig zahlt.
Ja, sie ist natürlich eigentlich, ist eine gute Frage, weil sie ist natürlich sehr beschäftigt mit dem ganzen Kochen und so in dieser Folge und generell ja immer. Aber eigentlich hatten wir sie ja schon immer gesehen als eine, die auch den ganzen Haushalt schmeißt und alles so zur Wäscherei bringt und so, also dass sie wirklich auch viel auf die Reihe kriegt. Daher vielleicht eher ungewöhnlich, ja. Aber ja, Zeit für die Folge. Mal so. Dann sind wir am Sportplatz. Konsti hätte fast seine Flasche ausgeschüttet. Und wir sehen ein paar Jungs, die trash-talken irgendwie so ein bisschen, na, wollen wir wetten, dass ich schneller bin? Und Benny sagt ganz kategorisch, er wettet nicht. Und dann gibt's noch irgendwelche Kommentare von wegen, ach ja, ihr in eurer Sekte oder so. Und Benny antwortet, wir sind keine Sekte. Und beim Rennen fasst sich Benny dann ganz komisch an den Rücken und bricht zusammen, fällt hin. Beide Knie sind aufgeschlagen und er sagt, aua, meine Hände. Da war ganz viel drin in der Szene. Also Rückenschmerz, fällt hin, dann sind die Knie aufgeschlagen und aua, meine Hand. Aber ja, Benny hat medizinische Probleme. Was könnte denn der Lösende sein? Naja, der Sportlehrer kommt mit Benny in die Praxis. Benny meint schon, es ist viel besser und die Eltern machen sich Sorgen, wenn er nicht pünktlich nach Hause kommt, aber der Sportlehrer sagt, sicher ist sicher, lieber eine kleine Untersuchung. Und Christian will ihn untersuchen, das dauert auch nur eine Viertelstunde, aber der Lehrer muss los. Und deswegen meint Christian, er kann ihn dann später absetzen, wenn er auf Hausbesuch ist. Dann kann er ihn einfach mitnehmen im Auto. Und untersucht den Jungen, der hat nur eine kleine Prellung an der Hand und kann bald wieder trainieren. Und er trainiert ja für den Schullauf. In einer der nebensächlichsten Nebenhandlungen, die wir, glaube ich, bisher bei Familie Dr. Kleist gesehen haben, trifft der Bürgermeister Spengler Johannes. Und Spengler meint, er muss abnehmen, er muss anfangen zu joggen. Und er kriegt Äpfel von Johannes. Und ein kleiner Hund setzt sich an Spenglers Fuß. Spengler sagt auch zu Johannes, dass er hofft, dass Inge sich nicht zu viel zumutet. Und Johannes soll auf sie aufpassen. Er muss auf Alarmzeichen achten wie Burnout und Bluthochdruck und Depressionen. Wir alle werden nicht jünger. Die Uhr tickt, sagt Spengler einem Herzpatienten. Und Johannes bemerkt den Hund und Spengler sagt, er kann diesen Hund jetzt nicht gebrauchen und schickt ihn weg. Aber der Hund trottet Spengler hinterher. So ein ganz kleiner, süßer Hund, so ähnlich wie Paulchen, der Hund von Dietmar Schönherr. war es Dietmar Schönherr? Ja, ich glaube, ja.
Also es gibt ja öfter mal in dieser Serie etwas absurde Dialoge und dieser gehört zu den völlig absurden. Also Herr Spengler kommt an, Johannes sagt, glaube ich, nur zu ihm guten Morgen. Sehe ich so aus, als ob ich einen guten Morgen hätte. Dann fragt der Bürgermeister, ja Johannes, wie läuft es denn für Inge im Laden? Und als Johannes sagt, sie macht sich ganz na, also er lässt sie gar nicht ausreden und sagt, klar, achten Sie auf die Anzeichen, das führt zu Bluthochdruck, Depression und so weiter. Und er ist völlig von der Rolle. Ich wusste überhaupt nicht, ich dachte so, das hatte fast schon so einen psychopathischen Touch, wie er überhaupt nicht darauf achtet, was so beim Gegenüber passiert, sondern einfach seinen Text durchredet und eine wirklich fast karikatureske Figur wird.
Es war auch sehr komisch, weil Spengler ist ja bekannt dafür, das war glaube ich in der ersten Folge, wo er aufgetreten ist und Johannes diese Herzprobleme hatte, dass er außerordentlich gesund ist dafür, dass er sehr ungesund lebt. Und das war ja noch das Ding, dass damals so ein bisschen die Dynamik der Leute war, Johannes lebt eigentlich sehr gesund und hat dieses kaputte Herz. Und Spengler weiß gar nicht zu schätzen, dass er ein sehr gesundes Herz hat und lebt so ungesund.
Ja.
Und jetzt ist es auf einmal so, dass Spengler den großen Mahner gibt, wie gesund alle leben sollten, gegenüber Johannes, der sehr gesund gelebt hat und auch schon ein Spenderherz in sich trägt.
Ja.
Also das ist schon alles sehr eigenartig.
Ja, und der ihm ja auch schon, also der dem Bürgermeister schon oft geholfen hat, als der mal, Johannes war ja eher schon auch gesundheitlich für Herrn Spengler mal da, ne?
Und was auch lustig ist, ist, dass Spengler sagt, er ist ja immer noch der Initiator gewesen, der Inge zu diesem ganzen Schnapsidee mit dem Kaffee verholfen hat. Und jetzt zu sagen nach 2 Wochen, aber sie soll sich mal nicht übernehmen.
Ich glaube, ich mache das auch. Ich starte für dich irgendein tolles Projekt, wenn du einfach so, Martin, pass aber auf.
Übernimm dich nicht, Konsti, mit dem Podcast hier. Christian setzt Benny ab auf seinen Hausbesuchen und der wohnt offenbar auf so einem Bauernhof ziemlich weit draußen und die Familie ist gerade draußen zusammen und isst und Christian bringt noch den Rucksack hinterher, den der Junge im Auto vergessen hat und erzählt dann der Familie, was passiert ist und Carola, die Mutter, bedankt sich und der Großvater Hanno lädt Christian ein, sich zu setzen. Für das Apfelkompott meiner Tochter sollten Sie sich Zeit nehmen, sagt er. Und das tut Christian dann auch, lässt sich überreden, noch zu bleiben. Dann sind wir wieder bei Spengler. Der hat hier eine Assistentin, warte mal, der Name steht weiter unten, Assistentin Frau Ahrens. Und diese Frau Ahrens hat irgendwie herumtelefoniert und erzählt jetzt, dass dieser Hund, den Spenger da aufgegabelt hat, aus dem Tierheim abgehauen ist. Der ist nämlich ganz untröstlich, seit die beste Freundin des Hundes, also ein anderer Hund, vermittelt wurde vom Tierheim. Und er jetzt allein ist, er kann die Trennung nicht verkraften, sagt Frau Ahrens. Und Spengler sagt sowas wie, ja, das kann schmerzen, eine Trennung. Also.
Genauso wie ich es eigentlich im Privatleben überhaupt nicht leiden kann, wenn Leute so Anspielungen machen und da man gezwungen ist, selber darauf zu reagieren. Oder wenn man nicht reagiert, die Stimmung komisch ist, aber man nicht drüber hinweggehen kann.
Ja. So, Christian hat das Apfelkompott in der Zwischenzeit geschmeckt und Großvater Hanno erzählt, das Geheimnis sind die Äpfel. Es sind ganz alte Sorten, alles Natur und sie haben einen Familienbetrieb. Die ganze Familie arbeitet da mit Äpfeln. Und Carola fragt nach, wie viele Kinder Christian hat und Christian sagt 4. Da freut sie sich, sagt, ach, eine schöne große Familie und zitiert irgendeinen Satz aus dem Markus-Evangelium. Und als Christian erkennt, dass es das Markus-Evangelium ist, fragt der Vater, dessen Name war Franz, ach, Sie kennen die Bibel? Und er sagt, naja, nicht so richtig, aber Sie kennen sie mehr als andere, sagt Franz. Also Christian hat ein Stein im Brett. Und ja, dann meint Christian noch irgendwie, es helfen alle mit im Haushalt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und will sich verabschieden, aber die Frau, Carola, meint, dass sie doch noch das Rezept für dieses Apfelkompott mitgeben kann, dass seine Frau es mal macht. Und Christian enthüllt, nein, nein, sie ist in Australien. Und als die anderen fragen, ob er sie denn vermisst, meint er, manchmal muss man die Zähne zusammenbeißen, dann verschwindet der Schmerz und geht. Wäre das was für dich, Idylle auf dem Bauernhof?
Ja, so wird es ja da immer. Also diese Familie wird ja schon so dargestellt, dass man schnell das Gefühl hat, irgendwas ist bei denen so ungewöhnlich. Für einen Nachmittag wäre so eine Idylle mal ganz schön, aber langfristig wäre das, glaube ich, nicht meins. Ich finde es ja lustig, dass sie auch so sagt, dass es da jetzt, Christian lässt sich, glaube ich, auf diese Diskussion nicht ein. Oder sie sagt ja dann, wie kriegt ihre Frau das hin? Es wäre ja irgendwie, fände ich so ganz generell durchaus mal spannend, wenn man mal Christian fragt, was ist denn eigentlich dein Bild so von der Rolle sozusagen Mann-Frau? Oder ist Marlene eventuell mehr verantwortlich oder irgendwie sowas? Hat sich die Diskussion nicht gegeben. An sich leben sie es ja wirklich sehr fortschrittlich, dass es so beide machen. Aber ob das jetzt so untermauert ist davon, dass er es glaubt oder ob es sich einfach so ergeben hat, weiß ich jetzt auch nicht.
Wir müssten das nochmal untersuchen in den ganzen Dahlmanns, die Christian bekommen hat, ob er da jemals irgendwelche Anzeichen gezeigt hat, dass er...
Er hat, glaube ich, ein bisschen was Patriarchales auch. Ja. Ne? Also man weiß nicht, wie es mit der alten, mit der Frau, mit der Mutter der Kinder, also der Susanne, mit der Mutter von Lisa war, genau. Ist eigentlich so, Lisa hat eine andere Mutter, Clara und Paul, ne? Alle haben eine andere. Aber Peavy ist noch.
Genau, Peavy und Lisa sind volle Geschwister. Paul und Lisa und Peavy sind Halbgeschwister. Und Clara ist ja im Grunde gar nicht verwandt. Ja. Diese ist ja...
Cousine, oder?
Naja, sie ist ja aber auch nur Marlenes Nichte.
Aber das ist ja normal, oder? Eine Cousine kommt auch immer nur von einem...
Na, meine Cousine ist ja auch quasi von meiner Tante das Kind. Ja. Also ist ja da schon eine Blutsverwandte da.
Genau, aber es ist ja Marlenes... stimmt, ja. Du hast recht.
Ja. Wo sind wir? Später kommt Christian ins Café. Er war noch verabredet mit Valerie und hat jetzt für das Apfelkompott sie sitzen lassen. Und Valerie hat auf ihn gewartet, telefonierend gerade mit Bernd. Und da ist noch irgendwie so ein Kommentar von wegen, was ist denn das denn für ein Hund im Hintergrund bei dir? Also Bernd und Valerie gehen immer noch ihre Scheidung durch. Und Christian entschuldigt sich. Er meint, das war dieses Erdbeben und die Flutwelle und das Apfelkompott. Vor allem das Apfelkompott. Ja, und Valerie findet das ganz lustig, diese Entschuldigung, und sagt, naja, ein Treffen hier vor den Augen der Verwandtschaft wäre vielleicht auch gar nicht so gut gewesen. Stattdessen könnte sie ja mal was kochen und sie könnten gemeinsam den Mond anheulen. Und was ganz witzig ist, ist hier, es wird angedeutet, dass Inge offenbar Valerie die ganze Zeit über dort sitzen hat lassen und sie nicht bedient hat. Denn Inge kommt jetzt, nachdem Valerie schon los muss und sagt, Christian ist jetzt zu spät gekommen, sie muss jetzt wieder zur Arbeit, kommt jetzt Inge und sagt, ach, jetzt habe ich sie verpasst.
Ja, stimmt.
Und Christian bestellt noch schnell einen doppelten Espresso bei ihr.
Aber wir merken irgendwie, der Mond hat in Eisenach anscheinend eine besondere Bedeutung. Also gerade die Flirtversuche sind immer irgendwie Baden im Mondschein.
Ja, Remanka.
Remanka, genau. Oder jetzt hier gemeinsam den Mond anheulen. Also wenn man auch überlegt, dass Nora auch ja schon den Mond durchaus mit in ihren alternativtherapeutischen Überlegungen hatte, dann würde ich mal an Christian Stelle überlegen, krass, irgendwie ist das hier, hat das eine große Bedeutung.
Ja, der Mond in Eisenach. Ja. Spengler!
Hast du ihn jetzt aufgerufen aus dem Wartezimmer?
Spengler, bitte. Spengler bekommt von seiner Assistentin Frau Ahrens einen Kuchen gebracht. Und er meint, also, ich weiß nicht, das ist ganz seltsam gespielt von beiden. Er spielt die totale Versuchung und sie spielt die totale Versucherin. Und er meint so wirklich so abgehackt.
Meine liebe Frau Arz, Sie wissen ganz genau, dass ich im Moment versuche, ein wenig abzunehmen.
Und sie dann aber wieder mit so einem ganz schelmischen Blick, der aussagt, ich sag was total Versautes.
Extra mit Diätmargarine gebacken.
Was da abgeht zwischen den beiden, also keine Ahnung. Ja. Und dann sagt sie doch so, ich lasse es jetzt hier einfach mal stehen und geht.
Aber es ist doch sozusagen diese Form von ironischer Spielung einfach, oder? Also sie überdreht es vielleicht so ein kleines bisschen, aber sozusagen, dass er auf eine Ehre, also auch dieses, dass er dann sagt so, ach, lassen Sie ruhig stehen.
Ich bin mir sicher, die haben beide die Anweisung gekriegt, die von der Regie, das so zu machen, weil sie spielen es halt beide so.
Yeah.
Aber, also es ist so gewollt, aber ich weiß nicht so genau, wohin es das führt.
Ne, es soll doch dieses ironische Spielen damit sein, dass jemand auch wieder so, ach, lassen Sie es ruhig stehen. Ja. Einfach sozusagen so dieses Tun, als ob man eigentlich gar nicht interessiert wäre, in dem Wissen, dass also so gespielt, dass beide wissen.
Und es wird auf die Spitze getrieben, als sie dann nämlich geht, schlägt er sofort, als sie mit dem Rücken zu ihm steht, sofort zu und will sich eine Gabel voll Kuchen in die Fresse stecken. Und sie dreht sich nochmal um und er legt den Kuchen schnell wieder weg. Ach ja, dann sagt er zum Hund, vielleicht findet er ja eine Diät, die uns beiden gefallen könnte und gibt ihm Kuchen ab. Und ich glaube, damit endet die Nebenstory von Spengler und ich glaube, es war wirklich die sinnloseste Story, die wir, glaube ich, in der Serie bisher gesehen haben. Also, ich habe wirklich am Ende mein Fazit geschrieben. Und bis wir jetzt gerade angefangen haben, über die Folge zu reden, hatte ich diesen Handlungsstrang völlig vergessen.
Ja, weil er wirklich überhaupt gar keine Bedeutung für irgendwas hat. Ne? Ja.
Johannes kommt zu Inge abends ins Café und bringt ihr Sandwiches. Sie meint, das ist ja Eulen nach Athen tragen, sie kann sich doch jederzeit irgendwas nehmen. Ja, tust du es denn auch, fragt Johannes. Mach mal auch mal eine Pause. Und Inge antwortet, ja, dann dauert das ja hier alles noch länger. Und Johannes schlägt vor, ob sie sich mal nicht jemanden nehmen soll, der den Bürokram für sie erledigt. Und Inge meint, naja, das sind jetzt zusätzliche Kosten und die möchte sie sich jetzt nicht aufladen, solange sie nicht sicher ist, dass das Café so gut läuft wie bisher. Und sie stellt fest, beim Schauen in ihre Unterlagen, dass sie vergessen hat, die Blumen zu bezahlen. Und blöder Verschreiber an der Stelle, weil ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie der Name Herr Dupkrist. Johannes sagt, der Blumenverkäufer denkt, dass du ein bisschen viel um die Ohren hast. Und Inge fragt, woher weiß er das denn? Und Johannes hat ihn auf dem Markt gesehen. Wie, du hast mit ihm gesprochen? Er hat dich drauf angesprochen? Das ist ja peinlich. Und Johannes sagt, nee, es ist alles erledigt. Und Inge freut sich, dass er die Schulden bezahlt hat. Und sagt Johannes noch, keine Sorge, sie schafft das alles. Und Johannes sagt, er macht sich keine Sorgen. Er weiß ja, dass er mit einer selbstständigen Frau verheiratet ist.
Starker.
Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. So, in der Villa am nächsten Morgen kommt Inge in die Küche und Christian und Johannes sind in der Küche am Werkeln und machen das Frühstück. Johannes sagt, willkommen beim Frühstück, guten Morgen. Inge fragt, ist hier schon alles fertig oder wie? Johannes sagt, ja, er wollte sie mal ausschlafen lassen. Und dann ärgert sich aber Inge, weil sie nicht geweckt wurde, weil sie ja heute im Café die Abrechnungen machen muss. Wenn er helfen will, sagt sie, dann kann er die Kinder wegbringen und die Einkäufe auf dem Markt erledigen. Johannes verzeiht ihr, dass sie das Frühstück nicht zu wertschätzen weiß. Und Christian sagt, als Inge dann weg ist, zu Johannes, Abrechnungen fallen dir ja auch immer nicht leicht in der Apotheke. Also ja, sei gnädig mit ihr, dass sie jetzt gestresst ist. Und Johannes sagt, sie sollte sich jemanden besorgen für den Bürokram. Ihre Domäne ist das Kochen. Und Christian sagt, eine Frau wie Inge braucht keine Hilfe und dabei fehlt Salz. So. Ist dir was in der Szene aufgefallen?
Sind wir jetzt bei der Merkwürdigkeit? Ja.
Wir sind jetzt bei der größten Merkwürdigkeit, die uns bisher aufgefallen ist in dieser Serie.
Oha. Okay. Also darf ich nochmal auf deinen Notizzettel gucken?
Du kannst nochmal auf meinen Notizzettel gucken und wir können auch die Szene gerne nochmal schauen.
Ja, gerne.
Aber wenn du...
Erschließt es sich aus dieser Szene heraus?
Nun, es ergibt sich mehr aus der... Also ja, es ergibt sich auch aus der Szene, aber yeah. Es ergibt sich auch ein bisschen aus den Szenen davor. Zum Beispiel aus dem Übergang hier, wenn wir mal nochmal in die Szene davor gehen.
Ja. Das also es hat nicht damit zu tun, wer wo übernachtet. Hm. Das wäre was zubereitet.
Okay, also ich gebe dir mal 2-3 Hinweise.
Ja. Yeah.
Wo gehe ich hin? Genau, ich gehe mal hier hin. Einfach nur das Standbild.
Mhm.
Ich gehe mal hier hin.
Ja.
Und ich gehe mal hier hin.
Ja.
Und jetzt gehen wir wieder in die Szene.
Mein Gott, ihr seid aber auch genau in eurer... Also ihr habt aber auch ein Auge. Das... Du meinst, dass die Hemden getauscht sind?
Nicht getauscht.
Sondern die gleichen.
So.
Johannes hat das gleiche Hemd an wie gestern und Christian auch.
Und Inge auch.
Ja.
So. Also, ein Puzzleteil haben wir. Alle haben die gleiche Kleidung an wie am Tag davor.
Ja.
Wobei gesagt wird, es ist auch eindeutig, guten Morgen, willkommen beim Frühstück.
Ja.
So, warum? Warum haben alle die Kleidung an wie am Tag davor?
Weil die Szene eigentlich die vom Tag davor sein sollte. Das sollte eigentlich der Morgen davor sein.
Überleg, was sie sagen. Inge muss heute die Abrechnung machen. In der Szene davor haben wir sie die Abrechnung machen sehen.
Ah.
Johannes soll die Kinder wegbringen. Die erste Szene der Folge ist, dass er ins Kinderzimmer kommt zu Clara und Paul.
Ja.
Was haben wir noch? Genau, er soll auf den Markt gehen und die Einkäufe machen. Wir haben ihn schon auf dem Markt laufen sehen.
Ja, okay.
Und Johannes spricht hier in der Szene bei Christian zum ersten Mal davon, sie sollte sich jemanden suchen, der die Abrechnungen macht. Und später, beziehungsweise in der Folge davor, sagt er zu Inge, such dir doch jemanden, der die Abrechnungen macht. Johannes hat ein hellblaues Hemd an, Inge hat ein rosa Kleid mit roten Punkten, Christian ein pinkes Hemd.
Ja, okay, jetzt, ja.
So, ja. Was ist hier passiert?
Also entweder völliges Schluder im Schnittraum oder sie haben irgendwie gedacht, wir brauchen ein netteres Intro und das nettere Intro sind die Kinder.
Die Szene ist aber völlig sinnlos, diese erste Szene, ohne den Kontext, dass Johannes die Kinder abholt. Die hat ja gar keine Bedeutung.
Ja.
Clara übt einen Handstand, Paul macht irgendwas kaputt, irgendein Armband und ja. Johannes kommt rein und sagt, komm, wir gehen zur Schule.
Okay,
das ist eine Szene, die... Was ich glaube, was passiert ist... ist, dass sie geglaubt haben, eben aufgrund der Gespräche, wie zum Beispiel, dass Johannes zu Christian sagt, sie sollte sich jemanden holen, dass es vielleicht als Verstärkung der schon vorhandenen Idee, die er gegenüber Inge geäußert hat, eine schönere Dynamik oder von der Dramaturgie besser. Aber ich muss sagen, was ja auch in meiner Branche ab und zu so dieser Satz ist, von wegen, merkt ja eh keiner. So, das stimmt einfach nicht. Okay, es merken Leute, dass die Leute guten Morgen sagen und alle die gleiche Kleidung anhaben und die Szene offenbar nicht dahin gehört.
Ja, Gratulation. Also das, ich habe es vielleicht zu oberflächlich geschaut oder so, ich weiß es nicht, aber sehr gut beobachtet.
Darauf auch ein Schluck Sekt.
Ja.
So. Also ich habe mir hier nur aufgeschrieben, um den Punkt noch nach Hause zu machen. Es wirkt irritierend, dass sie die Szene hier hinschneiden, wo alle Dinge, über die sie sprechen, bereits passiert sind und sie nun anscheinend alle am nächsten Tag dieselbe Kleidung nochmal tragen.
Ja.
Ja. So, und nun sehen wir den Abspann. Nein, Clara kommt aus der Schule. Christian holt sie ab, hat jetzt ein dunkles Hemd an. Also hat sich auf dem Weg hierher nochmal kurz umgezogen.
Ja.
Und wird von dem Sportlehrer angesprochen, Clara wird angesprochen mit dem Satz, den wir sicher auch oft gehört haben von Sportlehrern. Na Clara, freust du dich schon aufs Sportfest? Und Clara freut sich wie ein Hund. Und der Lehrer fragt nach Benny und Christian meinte, der hatte nur eine Prellung, aber war heute nicht da. Und schlägt dem Lehrer vor, er soll doch mal die Eltern anrufen, aber die haben kein Telefon. Und Christian will Clara jetzt bei Inge im Café absetzen und nochmal zu Benny fahren, weil da muss ja irgendwas passiert sein. Da muss man schon nochmal hinfahren.
Da hat er auch die Zeit dafür, ja. Und vielleicht wartet er auch nur aufs Apfelkompott.
Genau. Inge ist im Café Es ist viel los. Wir sehen ganz kurz Lisa aushelfen. Ich glaube, eine der einzigen Szenen von Lisa in der Folge, wie sie hier ein bisschen kellnert. Und Johannes ist auch da und dann kommt Clara an und möchte ein Eis. Inge trägt jetzt hier einen rosa Rock mit Grün drüber und hat auch andere Ohrringe an als vorhin. Also
auch nochmal schnell auf dem Weg.
Ja, auch nochmal schnell die Ohrringe gewechselt. Und Johannes hat ein dunkelblaues Hemd, der hatte vorher so ein hellblaues. Und Inge sagt, ja, ich kassiere schnell ab und dann habe ich einen Tisch frei und sie ist sehr beschäftigt. Und das ist jetzt endgültig das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen bringt, denn Johannes entschließt sich mit seinem Klapphandy einen Anruf bei einer wichtigen Person zu machen. Christian kommt wieder auf dem Bauernhof an und er ruft Frau Steiner, also er ruft die ganze Familie und klingelt und dann öffnet eins der Kinder, Alex, und Christian will nochmal Benny untersuchen, sagt er, er ist krank und die Eltern sind mit Opa weg, sagt Alex. Und von drinnen hören wir einen Schrei, sie gehen rein und Benny ist wieder irgendwie zusammengeklappt und seine Beine fühlen sich so an, als wären sie eingeschlafen. Christian tastet und fühlt und bemerkt, dass der Junge Fieber hat, fragt, ob die Probleme mit den Beinen neu sind. Dann nickt der Junge erstmal. Dann testet er die Reflexe und am Bein spürt Benny einige Dinge nicht, die er also mit so Instrumenten am Bein versucht. Ja,
ja, genau.
So Reflextests irgendwie. Ja, und dann sagt er hier doch, dass er die Probleme schon manchmal vorher gehabt hat, nämlich vor allem nach dem Sport. Und Christian meint, der Junge muss erstmal ins Krankenhaus. Die Kinder wissen nicht genau, wann die Eltern wiederkommen, aber Christian hinterlässt Adresse und Telefonnummern und wenn sie kommen, sollen sie sofort in die Klinik nachkommen. Und Christian trägt Benny raus, fährt Benny in die Klinik und dort wird er in einen Rollstuhl gesetzt und in ein, ich glaube es heißt CT, in diese Röhre geschoben, wo er dann geröntgt wird.
Ja, es gibt immer CT und MRT, glaube ich. MRT ist doch, glaube ich, diese ganz enge und CT ist dieses, wo es eher so ein Ring ist.
Das war ja CT wahrscheinlich. Mhm. Beim Fischen sehen wir einen älteren Herrn und Johannes kommt dazu und begrüßt ihn als alten Freund Axel, gibt ihm ein Bier, während sie so im Wasser stehen, im Fluss stehen.
Ja, was natürlich sowohl das Trinken unentspannt macht, als auch das Angeln schwerer.
Ist auch witzig, die Reaktion von demjenigen, der gibt ihm das Bier und der sagt, du bist ja die Nächstenliebe in Person.
Ja, wüsste man auch nicht, ob man jetzt gerade verarscht wird oder...
Aber wenn du mir ein Bier geben würdest, ist meine Reaktion wahrscheinlich ähnlich.
Die gleiche.
Die Nächstenliebe in Person.
Aber du hättest vorher schon dafür gesorgt, dass du ein Bier hast.
Vielleicht.
Wenn ich zum Angeln gehe und sage, ah, ich habe gar kein Bier. Und dann, also, aber gut,
es ist dann klar. Sind das zwei Aktivitäten, die zusammengehören? Bier und Angeln?
Doch, schon, ja? Oder? Hätte ich jetzt gedacht.
Ich war noch nie angeln.
Ich war auch noch nie angeln, aber ich dachte, dass das genau deswegen, weil das so einen gewissen meditativen Touch auch hat, was ich halt einfach glaube, also was hier natürlich ungewöhnlich ist, dieses Angeln, dass man halt sich immer in diesen Fluss stellt, in diesen leicht reißenden Strom und...
Also hat er sowas Fliegenfischen oder so, heißt das denn, glaube ich.
Ah, okay.
Ja.
Ah, okay.
Ja, Johannes fragt diesen Axel, ob das Rentnerdasein ihn nicht langweilt. Und Axel fragt, wie viel will das Finanzamt von dir haben? Und Johannes braucht tatsächlich Hilfe, sagt er, aber nicht für sich.
Das, glaube ich, wäre eine meiner größten Sorgen, dass ich nicht mitbekomme, dass ich jemanden oft um Gefallen bitte oder so. Und ich einfach nur sage, Martin, wie geht es dir? Wie viel Geld brauchst du? So, das fände ich einen ganz furchtbaren Moment.
Ja. In der Klinik sind wir dann als nächstes wieder und Christian hatte mit seinem Befund recht. Wir sehen einen Arzt wieder, der von Uwe Jelinek gespielt wurde. Den hatten wir schon mal in der Folge, glaube ich, wo... da war auch irgendwas mit Röntgen. Das war diese ältere Dame, wo er dann operieren wollte, aber sie wollte nur von Christian sich operieren lassen.
Okay, habe ich gar nicht im Kopf.
Ja.
Schneid das bitte raus, dass ich das nicht im Kopf hatte. Ich sage jetzt, deswegen sage ich jetzt. Ja, stimmt, ja, genau. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr, welche Folge es war.
Jedenfalls ist das wieder der Arzt von Uwe Jelinek gespielt. Und ja, es ist ein Tumor am Brustwirbel. Gibt's das? Brustwirbel? Die wissen es besser als wir. Und das Wachstum ist aber noch nicht so weit fortgeschritten und Christian wird mit Dr. Sandmann über die OP sprechen. Michael Sandmann kommt dann auch dazu. Eile ist geboten, wir müssen so schnell wie möglich operieren. Und eine Schwester kommt hinzu und informiert die beiden, dass die Eltern angekommen sind. Christian geht hin und erzählt, das ist ein Neuroblastom, kommt häufig bei Kindern vor und drückt aufs Rückenmark. Deswegen kommt es zu diesen Lähmungserscheinungen. Davon wissen die Eltern gar nichts. Christian vermutet, dass Benny es vielleicht verschwiegen hat und Carola, die Mutter, sagt, mein Sohn ist doch kein Lügner. Dennoch ist es gut, dass sie es rechtzeitig erkannt haben. Es wird gerade alles geklärt, dass wir so schnell wie möglich operieren können. Und die Eltern fragen, ist denn die OP die einzige Möglichkeit? Und Christian sagt, er fürchtet schon, sonst ist er wahrscheinlich den Rest des Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Eltern sind der Meinung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das Carola sagt oder Franz, vielleicht sagt ein anderer Arzt ja was ganz anderes und das braucht keine OP. Christian meint, sie können gerne eine zweite Meinung einholen, aber die Situation ist sehr ernst und wir sprechen hier von Krebs. Und der Vater sagt, Krebs, die Strafe Gottes. Und Christian meint, sie müssen so schnell wie möglich operieren. Und die Mutter sagt, nein, wir nehmen den Sohn jetzt mit nach Hause. Das kann Christian nicht dulden, sagt er, das wäre verantwortungslos. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und dann sitzen Christian, die Eltern und Valerie zusammen. Und Valerie sagt, wenn sie das tun, dann auf eigenes Risiko und sie brauchen dann auch eine Unterschrift von beiden, dass sie wahrscheinlich dann die Verantwortung dafür übernehmen. Carola sagt, unser Sohn ist in Gottes Hand und sie unterschreiben. Hier übrigens ist mir schon beim ersten Gucken aufgefallen, der Vater unterschreibt mit einem kleinen Seitenblick. Also die Mutter unterschreibt sofort. Und er guckt einmal so zur Seite zu seiner Frau, ob er wirklich jetzt unterschreiben soll oder ob er nochmal ein Wort der Widerrede sagt, aber unterschreibt dann doch. Und der Vater ist ja am Ende der auch später dann sagt, wollen wir nicht vielleicht doch eine OP machen? So, also das hat man hier schon bedacht. Und sie gehen zu Benny ins Zimmer und während die beiden bei ihrem Sohn sind, sind Christian und Valerie alleine im Büro und Christian sagt zu Valerie, der Junge hat Talent, seine Augen leuchten, wenn er vom Laufen redet. Und Valerie erwidert, ja, mag alles sein, aber wir haben keine Handhabe, solange kein Notfall vorliegt. Christian ist der Meinung, sie wollen keine OP, sie wollen keine zweite Meinung einholen, sondern einfach sich gegen die OP stemmen. Ich war bei denen draußen, die sind ganz anders, wirklich, sagt er. Das klingt jetzt so, als wären die da irgendwelche Hinterwäldler, so, ne?
ja, als ob sie eine ganz andere Konstruktion, also ich meine, Schule mit Teilnahme am Sport und so weiter, die sind ganz anders, ja. Und wenn man es nicht konkreter beschreibt, klingt seltsam.
Als wären es so Amish-Leute, die so in alten Trachten rumlaufen und so.
Ja, genau. Ja.
Und Christian wirft Valerie außerdem vor, sie verstecke sich hinter Paragraphen. Und hier haben wir eine ziemlich ähnliche Szene wie damals, als Christian für den Nichtversicherten verhandelt hat, dass die Klinik trotzdem ihn operiert, obwohl keiner die Kosten decken kann. Als er nämlich so völlig mit der Moralkeule kommt und einfach nur sagt, mir geht es hier um diesen Jungen und so. Und es aber einfach keine juristische Grundlage gibt dafür, irgendwie anders zu handeln, als Valerie das macht. Christian dann ganz jetzt eben auch hier total unsachlich wird und so meint, dir ist das Leben unserer Patienten egal und so. Also es ist so eine ganz, ganz ähnliche Dynamik wie damals. Und Valerie sagt, also sie kann keine OP genehmigen, wenn die Eltern nicht zustimmen, was dann hier los ist. Sie trägt das für das ganze Krankenhaus die Verantwortung. Und ja, Christian eben sagt, es geht ihm nur um den Jungen. Und Valerie meint, du kannst nichts tun. Oder sie kann nichts tun, wenn die Eltern nicht zustimmen. Du bist also bereit, sagt Christian, in Kauf zu nehmen, dass der Junge im Rollstuhl sitzt, nur weil die ein Problem mit moderner Medizin haben. Und Valerie ist also nicht der Meinung. Oder Valerie sagt, ihr ist es nicht egal. Und Christian fragt, ob sie andere Möglichkeiten haben. Und Valerie meint, es gibt ein Vormundschaftsgericht. Kannst du mir dann gleich erklären? Kannst du schon mal die Gedanken machen, was das ist? Dafür ist es aber noch zu früh und Christian will nochmal stattdessen mit den Eltern reden. Und Valerie bekräftigt nochmal, dass sie auf Christians Seite steht. Also es gibt keinen Grund, dass sie sich jetzt streiten. Sie ist derselben Ansicht wie Christian, aber sie kann halt nichts tun. Vormundschaftsgericht.
nicht prüfungsrelevant, von daher weiß ich nicht. Also wird es geben, wenn das da so erwähnt ist. es ist, nehme ich mal an, irgendwie ein Teil des, also ich weiß gar nicht, ob es ein eigenes Vormundschaftsgericht wirklich gibt oder ob es das Familiengericht ist, wo man da einfach die Vormundschaftssache klärt. Das hätte ich jetzt eher vermutet.
Genau, also später ist, glaube ich, die Rede davon, ruft den Richter an oder so.
Ja,
dass der dann einfach einen entsprechenden Bescheid macht wahrscheinlich. Ja. Aber wir könnten jetzt natürlich auch machen, wir schneiden das jetzt alles raus, was wir gesagt haben. Und du steigst wieder ein an der Stelle, wo ich jetzt gefragt habe und sagst dann, ja, Martin existiert und kann ich so bestätigen.
Können wir gerne so aufnehmen.
Christian und Johannes sind im Garten am Abendessen und die Kinder gehen zu Bett. Johannes fragt mal, ob Marlene sich mal wieder gemeldet hat. Und Christian hat nichts gehört. Er würde sie am liebsten holen. Johannes sagt, du musst ihr Zeit lassen, aber er weiß, dass sie wieder zurückkommt. Ich hoffe es. Also, er sagt erst, er weiß, ja. Und dann sagt er, er hofft es. Ja. Christian hat einen schwierigen Fall und erzählt von Benny und dessen Eltern und dass sie keine OP wollen. Johannes fragt, sind die denn irrsinnig? Und Christian sagt, sind normale Leute, sie verkaufen Obst auf dem Markt, sind streng gläubig, leben ohne Strom und Wasser, ohne Strom und Telefon. Eigentlich paradiesisch, aber sie sind eben auch gegen moderne Medizin. Und es geht um den Willen Gottes. Da hat er natürlich keine Argumente. Selbst Christian Kleist hat keine Argumente gegen Gott.
Ja, es kommt ja von Johannes ein Satz, der für mich damals verdächtig war, weil er so sagt im Garten dann, er wollte nicht nochmal mit denen drüber reden, denen kann das Schicksal vom Kind doch nicht ganz egal sein. So, wenn Leute, die nicht dabei sind, erstmal davon ausgehen, man hätte noch nichts getan. Also nicht informatorisch fragen, habt ihr mit denen viel geredet oder lange geredet oder kriegt man einen von den beiden eher umgestimmt? Und dann kann ja, das ist genauso wie mal ein Friseur zu mir gesagt hat, du machst auch gar keinen Sport, oder? Das ist erstmal nett sein und davon ausgehen, du machst Sport, genauso wie hier, erstmal davon ausgehen, sie haben mit ihm geredet. Und wenn Christian dann sagt, na, wir haben noch gar nicht mit denen geredet, dann ist ja die Position anderer, aber ich mag sie, also diese Unterstellung, die da so ein bisschen mit drin steckt.
Es ist auch das typische Ding, dass wenn du irgendjemandem erzählst von einem Problem, dass derjenige erstmal glaubt, die naheliegendste Lösung hat er und die hast du noch nicht probiert.
Ja, yeah, genau. Der absolute Klassiker. Du hast was verloren, Martin. Aber wo hast du es denn zuletzt gesehen? Jeder Mensch guckt als allererstes, wo habe ich es denn zuletzt gesehen?
Ja, ja, ja. Benny liegt im Bett, wir fahren einfach mal fort. Ja. Benny liegt im Bett, der Vater kommt mit einer Gaslampe, weil sie haben ja keine Elektrizität. Und Benny kann die Füße ein bisschen bewegen und er hat Wadenwickel bekommen. Er soll versuchen zu schlafen, sagt Franz. Und Benny fragt, ob er für immer in diesem Rollstuhl sitzen muss. Und der Vater sagt, nein, du wirst wieder vollständig gesund werden. Warum kann denn Dr. Kleist das nicht machen, fragt Benny. Und der Vater sagt, wir brauchen Dr. Kleist nicht, denn wir haben uns Gott anvertraut. Er wird dich laufen lassen.
Was ich ja in dieser ganzen Argumentation nicht verstehe, ist, eigentlich kann man doch sagen, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass er gerettet wird, der Junge, dann hätte er doch nach deren Logik auch verhindert, dass die Medizin ihn auch wieder gesund machen kann.
Ja, also ich meine, wir haben tatsächlich auch eine kleine Religionsdebatte geführt und das war keine plumpe Debatte von wegen Religion ist scheiße, sondern es war wirklich eine interessante Sache. Ich erinnere mich noch an einen Text, den ich im Religionsunterricht vor ungefähr 12, 13 Jahren gelesen habe, der Gottprotz. Mhm. Und da ging es im Wesentlichen darum, wenn ich mich richtig erinnere, dass es eben so eine Art religiösen Gläubigen gibt, der immer glaubt, ihm ist alles klar und der sozusagen selbst in einer Situation, wo er also es ist im Grunde genau diese Situation, von wegen, nein, Gott wird mit den himmlischen Herrschern herabsteigen und mir persönlich helfen mit meinem Problem, wenn andere Herangehensweisen vielleicht eher sind, Gott hat mir jetzt einen fachkundigen Arzt geschickt, der genau weiß, was zu tun ist und der hat mich in die Situation gebracht, dass das frühzeitig erkannt wurde, damit ich was dagegen tun kann oder mein Kind behandeln lassen kann. Ja, es sind eben, der Gottprotz war eben damals sowas von wegen der Klassiker mit diesem Mann, der ertrinkt und es kommt ein Boot und es kommt ein Ast und der nimmt alles nichts an, nicht an, weil er glaubt, Gott kommt persönlich und rettet ihn. Und
okay.
So. Also das war im Grunde so ein bisschen der Text damals und das habe ich hier ein bisschen wiedererkannt und also fand es nicht unrealistisch, dass es diese Sachen gibt. Aber genau das ist natürlich auch interessant zu überlegen, habe ich früher als Kind ab und zu gedacht, wenn alles von Gott gemacht ist und sich Menschen schlecht verhalten, dann muss doch auch das schlechte Verhalten von Gott gemacht sein.
Ja, oder zugelassen, genau. Ja.
Und dann ist eben auch immer die Frage, ich finde auch immer diese in Filmen, vor allem in Actionfilmen, schlechten, ist es oft diese Argumentation, Gott hat mein Kind sterben lassen, deswegen glaube ich jetzt nicht mehr an ihn, denn wenn es ihn geben würde, hätte er das nicht gemacht und so. Und da habe ich auch immer gedacht, als Kind schon, naja, aber es ist doch nicht so einfach, also
vielleicht hat ja Gott irgendeinen Riesenplan und wenn dein Kind jetzt gestorben ist, wirst du vielleicht dadurch, dass es an, keine Ahnung, an Krebs gestorben ist, wirst du vielleicht jetzt zum großen Forscher für Krebs und dann entwickelst du das menschliche Heilmittel gegen Krebs oder sowas. Ne? Also man muss sozusagen ja immer groß denken. Also wenn Gott einen Plan für die ganze Welt hat, ist nicht das Schicksal eines Einzelnen dafür irgendwie interessant, sondern...
Ja. Das, vor allem ist es sehr, sehr egozentrisch zu sagen, weil mein Sohn gerettet wurde, deswegen gibt es jetzt Gott nicht. Wer aber die Geschichte kennt, weiß zum Beispiel auch um die hohe Kindsterblichkeit früher, einfach bei Geburten und so. Ja. Auch so, dann hätte sich ja schon vorher man Gedanken machen müssen und nicht sagen können, ah, solange mein Sohn gerettet ist, gibt es Gott, wenn jetzt nicht mehr, dann nicht. Aber ja, genau, das ist ja genauso wie diese Geschichte von, ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr notwendig, aber diese Notrufe, die es früher an Autobahnen auch gab, sind ja auch, gibt es ja auch deswegen, weil es mal einen Todesfall gab, wo irgendwie, ich weiß es nicht, ein Vater oder sowas, seinen Sohn nicht retten konnte, weil es überhaupt gar keine Notrufe gab. Und dann hat er sich dafür eingesetzt, dass es jetzt Notrufe geben wird. Und dann standen ja ganz lange diese alle 500 Meter diese Notrufsäulen da. Und genau, also dieses Denken in so einem größeren, also man kann ja jetzt sagen, okay, Gott hat den Arzt zugelassen, dass der Arzt, dass die Medizintechnik entwickelt wurde, um mich zu retten, oder es zumindest zu versuchen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann will er uns damit vielleicht auch was sagen. Mhm. Aber nicht sagen, wir schließen was aus, was ja irgendwie geschaffen oder zugelassen wurde. Also
die Theorie ist wahrscheinlich von den Eltern hier zu sagen, Gott hat irgendeinen Plan mit unserem Sohn und ein Teil des Plans ist eben, dass durch Schicksal jetzt einfach dieser Tumor entstanden ist, die Strafe Gottes, sagt der Vater zu dem Krebs. Und deswegen dürfen wir jetzt nicht versuchen, dieser Strafe oder dem Plan, den Gott für unser Kind hat, zu entgehen. Selbst wenn der Plan beinhaltet, dass er ein Leben lang im Rollstuhl sitzt.
Ja. Ist halt voll die Frage, okay, der Gedanke hat wieder eine Logik, das stimmt, ist aber voll die Frage, wann beginnt es eigentlich, wann beginnt denn die Autonomie? Also sollten sie dann eventuell aufhören, Äpfel zu essen, weil man sagt, na gut, Gott hat ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, Zucker zu essen und das schmeckt mir eigentlich sogar ein bisschen besser.
Oder Gott hatte für den Baum vielleicht einen Plan, aber der Baum,
oder so,
der Plan beinhaltete nicht, dass der Apfel gepflückt wird.
Ja, genau. Also und jetzt, vielleicht war es der Plan auch, dass sie verarmen und sie arbeiten die ganze Zeit dagegen an, weil sie verkaufen ja das Zeug auf dem Markt. Also es ist, müsste man sich nochmal eine theoretische Diskussion mit dem begeben.
Es ist halt eine sehr, oder da wird es halt wirklich sehr anstrengend oder sehr, wie soll ich sagen, schwierig auch so drüber nachzudenken, wo ist sozusagen ein Plan für mich, der mir gegenüber aber nie formuliert wird, den ich immer erkennen muss.
Yeah.
Und wo verlasse ich diesen Plan oder wo ist vielleicht das Verlassen des Plans auch Teil des Plans?
Ja, es ist ja auch hier interessant, dass sie sagen, es ist zugelassen, dass sie die Diagnose erfahren, aber dann die Heilmethode nicht. Warum interessieren sie sich für die Diagnose, wenn sie Heilmethoden eh nicht in Anspruch nehmen?
Aber ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Debatte bei Familie Dr. Geist führen und bei Verstopft und Altbacken. Also schon erstaunlich.
Deswegen meinte ich ja, den Konflikt an sich finde ich ja interessant. Ja,
schon erstaunlich, wohin uns die Wege des Herrn so führen.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch in anderen Filmen, wo eine Richterin auch total, wo sie genau entscheiden muss, vielleicht ist sie ja vom Vormundschaftsgericht, ob ein Junge aus religiösen Gründen nicht behandelt werden möchte. Kindeswohl von Ian McEwan, verfilmt mit Stanley Tucci oder wie der heißt?
Tucci,
Stanley Tucci. Und jetzt kenne ich die Richterin nicht. Das ist eigentlich blöd, weil sie ist eigentlich die Hauptfigur.
Egal. Kindeswohl, na komm, das finden wir ganz schnell raus. Ja. Und ich schneide das auch nicht raus, dass wir jetzt hier googeln müssen. Kindeswohl.
Doch, ich will ja später nennen,
dass du es, achso.
Dass ich es automatisch gewusst hätte.
Achso, das ist ein Rechtsgut? Nee, ich finde es wohl Film.
Mit Stanley Tucci und Emma Thompson.
Kriege ich hin.
Jetzt schneiden wir am besten das nicht. Also, da kannst du gerne mir so auch drin lassen, dass ich wollte, dass es geschnitten wird.
Okay.
Und dann, aber lass mich da gerne auflaufen.
Die Szene war aber noch nicht ganz vorbei, denn der Vater, also Franz, kommt dann, nachdem er Benny zu Bett gebracht hat, zurück zur Familie, nach unten ins Esszimmer. Und der Großvater fragt, wie es ihm geht. Er ist tapfer, sagt Franz. Und Franz fragt auch Carola und Hanno, was ist, wenn Dr. Kleist recht hat? Also er ist hier der Aufmüpfige, der eben mit seinem Seitenblick bei der Unterschrift schon angedeutet hat, dass er vielleicht doch eine OP machen würde. Aber Hanno sagt, was der Herr verfügt, soll der Mensch nicht ändern. Und die Mutter meint, es ist eine Prüfung des Herrn. Ist ja auch immer sowas, ne? Das Buch Hiob, kennst du das?
Von, ja.
Ja, ist ja auch so ein Ding, wo man eben, wo ja auch wirklich sowas stimmt, sag ich mal, ne? Aus der Bibel hervorgeht, dass der Herr halt wirklich verfügt, dieserjenige, der eine muss jetzt alles verlieren, seine ganzen Söhne, seinen Hof, sein Landgut und so weiter. Und wenn er immer noch an mich glaubt, dann kriegt er alles wieder oder kriegt er neue und so weiter. Naja, genau, also sie müssen Vertrauen haben, weil es könnte, oder es ist eine Prüfung des Herrn und der Vater sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Hanno sagt, du kannst, der Herr wird dir die Kraft geben. Und Carola sagt, der Herr will unseren Glauben auf eine Probe stellen. Und deswegen verfügt nun Hanno, dass jeder die ganze Nacht Nachtwache halten soll bei Benny, dem Jungen, und Franz soll den Anfang machen. Das wird helfen, wenn wir nur stark genug glauben. Ich fand in der Szene tatsächlich ganz cool die fast westernartigen Inszenierungen, die hier gemacht wurden, eben weil in der Wohnung oder dem Haus keine Elektrizität ist. Sie haben halt diese Gaslampen und diese Kerzen. Und dann haben wir diese Kameraeinstellung, wo wir den Großvater an der am Kopf des Tisches haben und dann eben den Vater rechts und die Mutter links und eben auf dem Tisch sind einfache Dinge. Da liegt kein Handy oder Laptop, sondern da liegen so Früchte und alles Mögliche. Ja. Und das hat fast sowas von so einer Westernhütte, wo eben dann der alte 1880, der alte Familiengroßvater noch was zu erzählen hat. Und die Darbietung von dem Schauspieler war eben auch so minimalistisch. Der hat ja wirklich kaum eine Miene verzogen, sondern hat einfach seinen Text ziemlich schwer wirken lassen, indem er nichts gemacht hat eigentlich. Das hatte für mich durchaus eine gewisse Stimmung. So, auch wenn sie sozusagen diejenigen sind, die hier dargestellt werden, als die, die Unrecht haben, fand ich, das hatte was, diese Stimmung zu erzeugen an der Stelle.
Ja.
Am Morgen kann Benny wieder laufen, Franz ist am Fenster und sieht seinen Sohn vorbei joggen und er meint, es mit den Beinen geht schon viel besser. Und der Vater Franz ist ziemlich erstaunt. Ganz kurze Szene sehen wir, wie Christian Clara absetzt beim Sportfest und er sagt, sie wird die beste Sportlehrerin. Ist das richtig? Oder Schülerin? Naja, hier steht Lehrerin. Also er gibt ihr nochmal aufmunternde Worte mit zum Sportfest. Und dann sehen wir Lisa und Michael im Café. Michael liebt hier die Croissants und Inge meint, ja, das sind ja auch die besten in der Stadt. Und wenn sie sich beeilt, sagt sie, Inge, dann schafft sie die Abrechnung heute noch. Und Lisa hat so einen Kommentar von wegen, ja, zu zweit geht es doch schneller. Und Inge wird aufmerksam darauf, dass es einen Herrn Becker gibt, diesen Axel, der jetzt nicht mehr im Fluss mit Gummistiefeln steht, sondern in Anzug und Krawatte hier im Café sitzt und alle Unterlagen bekommen hat von Lisa, die vom Café steuerlich relevant sind. Und Becker war, der, so erzählt er hier, der Steuerberater von Johannes, aber mittlerweile hat sein Sohn den Betrieb übernommen und er ist in Rente. Und er erklärt, dass Johannes ihn gefragt hat und mit ihm bereits alles abgesprochen hat, dass er jetzt also Inge hilft. Und Inge meint, Johannes fällt ihr in den Rücken und geht sehr erbost zu Johannes in die Apotheke. Es gibt einen kurzen Streit, weil Johannes meint, sie hätte gesagt, sie brauche Hilfe, aber sie sagt, sie hätte gesagt, dass sie es auch schafft. Und zwar allein und er kann nicht einfach einen anstellen über ihren Kopf hinweg. Und Johannes bricht das alles so ein bisschen herunter auf diese Ebene, dass er sich eben Sorgen macht, weil sie immer dünner und blasser wird und sie müssen aufeinander aufpassen. Und Inge sieht das ein, bedankt sich, dass er sich Sorgen macht, aber sie würde es begrüßen, wenn er in Zukunft mit ihr redet, bevor er eine seiner Rettungsaktionen startet. Also kurzer Inge-Johannes-Konflikt, wie wir ihn schon ein paar Mal gesehen haben, aber dann auch ganz schnell wieder aufgelöst. Mittlerweile sind es eben eher Leute, die sich verstehen und nicht dann zwei, drei Folgen lang eine Feder austragen.
Zumal sie geheiratet haben und das jetzt nicht noch die Frage ist.
Genau.
Lass das ruhig auch als Sound noch mit drin. Es wird wieder nach. Mach das mal so 5, 6, 7, 8, 9 Mal und später noch so ein Erbrechensgeräusch.
Oh Gott. Ja. Christian ist auf dem Markt und spricht mit Hanno, dem Großvater, der eben hier Äpfel verkauft und fragt, ob sie sich die zweite Meinung eingeholt haben. Und Hanno sagt, ach, das war gar nicht nötig, denn das Fieber ist weg und Benny kann auch wieder laufen. Aber der Tumor ist noch da, meint Christian. Und Hanno sagt, woher wollen Sie das wissen? Vielleicht haben die Gebete ihn zertrümmert. Er kann sogar am Sportfest teilnehmen, sagt Hanno, und er wird es gewinnen. Und Christian, als er das hört, ist sehr erschrocken, dass er überhaupt am Sportfest teilnimmt und geht sofort dorthin. Und er sieht, oder er kommt an, aber er kann den Lauf nicht mehr verhindern und sieht Benny laufen und er gewinnt sogar. Aber genau hinter der Ziellinie bricht er dann zusammen. Und während er sich noch darüber freut, dass er gewonnen hat, sagt er, ich habe gewonnen, und wird bewusstlos. Und der Sportlehrer hat bereits einen Krankenwagen gerufen, der auch postwendend eintritt. Aber wahrscheinlich beim Sportfest könnte sein, steht tatsächlich am Seitenrand. Ja. Und der Junge wird wieder in die Klinik gefahren. Michael bringt in der Klinik dann Christian auf den neuesten Stand und sagt, durch die große Belastung während des Sports hat sich Bennys Zustand verschlechtert. Sie müssen jetzt wirklich sofort operieren, und fragt Christian noch, ob er ihm assistiert. Und dann kommen die Eltern an, fragen, was ist. Christian sagt, es ist der Tumor. Und Carola meint, heute früh war noch alles in Ordnung. Ja, das mag sein, sagt Christian, aber der Krebs war nie weg. Und sie gehen zu dritt zur Seite, um nochmal in Ruhe zu reden, während Michael zu Valerie schon sagt, dass sie das Vormundschaftsgericht anrufen soll, weil, sie müssen jetzt operieren. Und Valerie sagt, gib Christian noch die 2 Minuten, vielleicht schafft er es ja auch so. Und Christian sagt zu den Eltern, Gott hat Benny ein Talent gegeben. Der Herr will uns prüfen, sagt Carola. Und Christian sagt, ja, vielleicht. Und sie müssen jetzt entscheiden, ob Benny den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen soll. Glauben Sie, der Herr will das? Und der Vater sagt, das kann er nicht wollen. Christian erwidert, niemand kann das wollen. Und der Vater gibt hier stellvertretend für die beiden dann die Einwilligung zur OP. Die Mutter hat auch keine Widerworte mehr. Und die OP findet statt. Christian und Michael kommen dann aus der OP und kommen gut gelaunt. Michael denkt, der Tumor ist vollständig entfernt. Und er sagt, sie haben sich ein Bier verdient, und lädt Christian ein. Aber Christian sagt, er will jetzt erstmal zu den Eltern und dann noch frische Luft schnappen. Und Michael sagt nochmal, es war gut, mit ihm zu arbeiten. Und dann geht Christian rein ins Zimmer. Die Familie von Benny ist da. Benny sei gerade eingeschlafen, heißt es hier. Ganz interessant für das Ende der Szene, sich diesen Satz nochmal zu merken. Denn Christian sagt, ja, ist gut, er braucht jetzt erstmal Ruhe, aber in ein paar Wochen wird er wieder herumlaufen. Und Franz, der Vater, sagt, da kennen Sie ihn schlecht, er wird morgen schon wieder herumlaufen wollen. Ich hoffe, das reden Sie ihm aus, sagt Christian. Und Hanno spricht dann Christian so ein bisschen an, kriegt aber nicht über die Lippen, was er sagen will. Es wird angedeutet, das ist vielleicht eine Entschuldigung oder vielleicht sowas wie, ja, Sie hatten recht oder so. Und Franz sagt, wir alle sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie Benny behandelt haben. Und Christian erwidert zur Familie, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn es Ihnen schwer gefallen ist. Benny wird Ihnen ein Leben lang dankbar sein dafür. Und Carola, die Mutter, als Christian dann weg ist, sagt oder streichelt dann Benny so über den Kopf und sagt, Benny, wie geht's dir denn? Du wirst bald wieder laufen können. So. Hieß es nicht gerade, er ist gerade eingeschlafen?
Ja, das geht halt ruckzuck.
Wie geht's dir denn? Es ist jetzt schon 20 Sekunden her, seit ich gefragt habe.
Ja, mir gefällt einfach total gut dieser Satz, den der Vater noch sagt, wo er sagt, ja, der Tumor ist nicht weg, und wo er dann sagt, woher wollen Sie das wissen? Weil die Frage ist ja eher, warum sagen Sie das? Oder ist das so, dass auch, trotz Abklingen der Symptome die Krankheit eigentlich noch vorhanden ist? Aber woher wollen Sie das wissen? Ist ja, die Antwort ist ja klar, er ist Arzt. So, fertig.
Ja, also die einzige Sache wäre jetzt eigentlich gewesen, wir haben gestern Röntgen gemacht, wir haben einen Tumor gesehen, und jetzt über Nacht haben die so doll gebetet, dass der Tumor weg ist. Und dann könnten sie am nächsten Tag nochmal einen Röntgen machen und würden den Tumor nicht mehr sehen.
Okay.
So. Aber da wäre natürlich Christians logische Antwort gewesen, na gut, wo ich weiß es nicht, aber dann holen sie ihn und Röntgen. Ja. Nach diesem ganzen Trubel kommt Christian nachts raus aus der Klinik und trifft draußen Valerie, und die Stille tut gut was, sagt Valerie und Christian fragt, was tust du denn noch hier? Valerie wartet auf ihr Taxi. Sie wollte warten, bis die OP vorbei ist. Christian tut es leid, dass sie sich gestritten haben, dass er diese ganzen unsachlichen Dinge ihr vorgeworfen hat. Ja, das hat sie wirklich verletzt, sagt Valerie. Und Christian glaubt nicht wirklich, dass sie nicht an die Patienten denkt. Er hat nicht weiter gewusst. Und Valerie würde sich freuen, hätte sie so einen Arzt, der sich so für ihn oder für sie einsetzt, wie er sich für Benny eingesetzt hat. Kommentiert, es ist eine schöne Nacht, wollen wir heute vielleicht das Essen nachholen? Und Christian hat der Familie zu Hause gesagt, er kommt später wegen der OP, Also schlafen wahrscheinlich sowieso alle. Das heißt, er hat Zeit. Und Valerie sagt, sie hat zu Hause noch Spaghetti, Pesto und Rotwein. Und das klingt gut genug für Christian. Nein, klingt wirklich ganz schön. Also wenn ich so ein Nachtessen machen würde, wäre, glaube ich, Spaghetti oder generell Nudeln und Rotwein wäre wahrscheinlich tatsächlich ganz geil.
Also ja, und Spaghetti und Pesto ist, hat halt immer noch, finde ich, den Top-Platz von einfach in der Zubereitung und super im Geschmack.
Und mehr als Spaghetti mit Tomatensauce.
Ja.
Auch wenn Rotwein mehr zu Tomatensauce wahrscheinlich passt. Aber
ja, stimmt.
Und wenn du Pesto selber machst, dann ist es auch nochmal spezieller, als wenn du Pesto aus dem Glas nimmst.
Ja, würde ich auch, habe ich neulich mal so ein Video gesehen, wie man es selber zubereitet, aber ohne Mengenangaben. Okay. Aber möchte ich gerne nochmal.
Okay, Special-Folge für eine unserer nächsten Sonderfolgen, die Live-Pesto-Experience.
Ja, sehr gerne.
Ist nämlich ein Gericht, was ich nicht mehr machen kann, obwohl ich sehr gerne mache, weil meine Partnerin kein Käse isst. Deswegen, also dann mache ich es mal für dich.
Ja, sehr gerne.
Wir sind als nächstes bei Valerie und das wird dann bei uns auch so sein. Sie stoßen an und ich werde dir dann sagen, schön, dass du da bist. Und du wirst sagen?
Er auch.
Ich auch.
Ich auch.
Sag's nochmal mit Gefühl jetzt.
Ich auch.
Und dann kommt es zu überkochenden Nudeln und Gefühlen.
Oh, stark. Wir können bei FSK 0 bleiben, weil du das so wunderbar formuliert hast.
Ja, nein, also es... sie küssen sich und wir sehen den Kochtopf, wo die Nudeln also überkochen. Und dann schneiden wir auf das nächtliche Bett, wo dann also alles vollzogen ist. Und er wacht auf, die Uhr zeigt 2.10 Uhr in der Nacht und er sagt, er muss los. Aber Valerie kommentiert, es war schön. Und Christian sagt, ja, das war es. Sehen wir uns? Fragt Valerie und er sagt, natürlich. Und verlässt lächelnd das Schlafzimmer. War ganz interessant hier an der Stelle, dass es kein Reuetrip war, so von ihm. Dass, also in dem Moment, wo sie halt Wein getrunken haben und in einer gewissen Stimmung waren, dass sie dann im Bett landen, das ist ja das eine. Aber er wacht jetzt hier auf, Stunden später, und hat halt immer noch dieses Gesicht von, oh, war das toll. Und sie ist auch so, oh, wie schön und so weiter.
Ja.
Also da ist bei ihm entweder noch nicht im Kopf so wirklich angekommen, dass er ein schlechtes Gewissen hat, oder aber er steht hinter dem, was er getan hat. So.
Ja, und was ist denn deine langfristige Vermutung? Jetzt kommt ja plötzlich bei Christian.
Jetzt wird es wirklich, wirklich interessant, weil, also ich habe ja jetzt schon den Ausblick gelesen und... also ich meine, es scheint ja fast nicht zu retten zu sein, ne? Aber irgendwie wirkt es dann auch so, es wirkt jetzt fast wiederum zu naheliegend, dass Marlene und Christian sich trennen. Also.
Ach so, okay.
Aber es sind ja jetzt wirklich schon viele, viele Schritte auseinandergegangen.
Ja, muss man wirklich sagen, ja.
Also. Weil eben hier wirkt es eben nicht so wie mal so eine einmalige Sache, sondern es wirkt ja wirklich wie eine neue Beziehung, wie so eine Beziehung anfängt. So. Mhm. Mal eben Nudeln essen und schön irgendwie so ein Date, Mondschein und dann eben freudiges nach Hause gehen. Ja. So. Ja, und nachts in der Villa holt sich gerade Johannes noch ein Glas Wasser und macht die Lichter aus, als er sieht, dass Christian noch im Wohnzimmer sitzt und nachdenkt. Was machst du denn hier, fragt Johannes und setzt sich dazu. Die OP hat ja lange gedauert. Wie geht es denn dem Jungen? Und dem Jungen geht es hervorragend. Christian steht auf und sagt, er erzählt morgen mehr. Und Johannes, als Christian gerade zu Bett gehen will, sagt er, Marlene hat angerufen, sie lässt dich ganz lieb grüßen. Und mit Blick auf Christians Gesicht sehen wir dann den Abspann.
Letzter Minute, die große Folge 50, die Jubiläumsfolge. Wir hatten von vorhin schon drüber gesprochen, was deine Meinung ist. Hat sich das jetzt nochmal auch beim Sprechen darüber etwas relativiert oder hat sich was Neues ergeben?
Also was sich tatsächlich neu ergeben hat, ist ja, dass ich, als wir jetzt vorhin darüber gesprochen haben, was ist mein Fazit zur Folge, hatte ich diese ganze Story mit dem Bürgermeister vergessen. Die ist mir jetzt wieder eingefallen. Von daher ist die Folge vielleicht ein bisschen abgerutscht in der Wahrnehmung. Aber was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war der Schauspieler Klaus. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Manchen. Der den Großvater gespielt hat, Hanno. Und die Story mit so, sag ich mal, strenggläubigen Leuten, die sich gegen eine Behandlung sträuben, die fand ich eigentlich angenehm provokant, weil man damit wirklich, wir haben es ja auch gemerkt, wir kommen sofort in eine Debatte, sobald es um dieses Thema geht. Ja. Und das ist dann zumindest was, wo ich interessiert dann dran bin, dass Figuren oder lass uns auf einer höheren Ebene sagen, Autoren darüber was sagen und darüber was zu sagen haben. Ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Es war natürlich jetzt nicht die Riesenauflösung am Ende, dass sie dann sich dann doch drauf einlassen, aber ich fand es erstmal für den Moment, wo es existiert hat, fand ich es dann ganz angenehm und spannend zu sehen, was man damit jetzt macht und wohin sich das entwickelt. Auf der privaten Ebene, haben wir ja eben schon gesagt, ist die größte Storyline sicherlich der Marlene-Christian-Konflikt, der ja immer weiter dramatischer wird. Nun sind sie beide fremdgegangen. Also, sie hat sich verliebt, er hat sich verliebt. Das ist natürlich vielleicht auch was, wo man sagen könnte, jetzt, wo ich so ausspreche, darüber könnten sie natürlich auch wieder zueinander finden. Mhm. Dass es irgendwie so heißt, ja, wie hieß der, Steve Brown, der war ganz okay und so, aber keiner ist wie du, Christian. Und Christian sagt, ja, Valerie, die war auch ganz okay.
Die Krise gutes, und dann findet man sich wirklich
genau,
wieder.
Genau, die hat so, gutes Pesto gemacht. Aber jetzt, Marlene, dein Coco-Vin ist doch viel besser. also mal gucken, wo das hingeht. Aber es ist auf jeden Fall nicht uninteressant zu sehen, wohin sich das entwickelt, weil es eben wirklich jetzt viele, viele Steine im Weg sind. Mhm. Und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, man kriegt fast ein bisschen den Eindruck, man wird als Zuschauer so ein bisschen vorbereitet auf eine Trennung der beiden. Mhm. Ja. Auf den Ausstieg von Christina Plate und so, weil für den Fall hat man jetzt schon Valerie als mögliche neue Frau Kleist oder so dabei. Ja, und dann ist eigentlich nur die Story mit Inge im Café noch, die war ja wirklich eher nebensächlich, die hat jetzt für mich zum Eindruck der Folge kaum beigetragen und was wirklich dann gar nicht beigetragen hat, war die Speckner-Story. Ja, also, ich würde sagen, was können wir, wollen wir eine Wertung aus 10 Punkten geben? Machen wir mal 5 bis 6 von 10.
Ah, okay.
So, ja. Also solides Mittelfeld.
Ja, also ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Die Nebenstorys hauen ordentlich irgendwie, wo man fast das Gefühl hat, da wird nur Material gesucht, um dann das zu füllen irgendwie. Ja. Dafür waren die Hauptstorys insofern ganz gut, perfekt formuliert, angenehm provokant trifft es. Und was ich ja immer wieder sage, auf der privaten Ebene, Figuren müssen gefordert werden. Also es muss den Mut geben, dass Christian nicht immer nur der Heilsbringer ist, sondern halt auch mal was macht, wo man nicht genau weiß, finden die Leute das gut oder verliert er dadurch Sympathien. Ist er vielleicht doch nicht so der Familienmensch, sondern einer, der, sobald sie mal kurz im Ausland ist, der groß von der Treue erzählt und sie kommt zurück, aber jetzt will ich auch noch meinen Spaß haben. Und das gefällt mir ja ganz gut, wenn man den Mut aufbringt, die Charaktere werden eventuell dafür nicht gemocht.
Ja, ist natürlich wirklich eine interessante Dynamik, dass er so der große, ja, du hast mich jetzt verlassen oder sowas, du willst es jetzt hier beenden und jetzt geh zurück nach Australien und werd dir klar, was du willst und sobald sie weg ist, hat er auch was mit der anderen. Das wäre natürlich interessant, wenn das nochmal irgendwie zur Sprache kommt und nicht einfach so stehen gelassen wird, ja.
Ja. Wir kommen zur ganz großen Kategorie. 50 Dahlmänner wurden schon vergeben.
Ah, in Folge 1 haben wir keinen vergeben.
Ah, und ich glaube, ich habe auch schon mal keinen.
Aber du hast auch schon mal 6 in einer Folge.
Also, ah, okay. Ansonsten wäre es jetzt, der sozusagen 100 Dahlmänner wären es jetzt schon gewesen. Ja. Ein kleiner Pokal wäre da ganz lustig. Aber darf ich anfangen mit, weil ich glaube, du hast was Besseres, ist meine Theorie.
Okay, also lass uns noch kurz die Kategorie einleiten.
Ja.
Ich habe dann vielleicht den besseren Sushi Lushi Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Er geht nämlich bei mir an Christian.
Okay.
Heute mal.
Heute ausnahmsweise.
Für den Streit im Krankenhaus.
Okay.
Wir haben es vorhin schon ausführlich besprochen. Also jemand anderem vorzuwerfen, nur weil er auf die Einhaltung von Regeln pocht und auf das elterliche Sorgerecht, dass man das darauf Rücksicht nimmt, zu sagen, ja, dir geht es ja gar nicht um den Jungen und du versteckst dich hinter Paragraphen. Okay. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch beim Sportgericht gearbeitet und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die dass der Gesetzgeber schon öfter klüger war, als man dachte. Mhm. Und dass eben genau das professionelle Denken ist ja das langfristige Denken. Und dass er jetzt sagt, weil es mir nicht passt, Weil ich eine andere Meinung habe. Deswegen zählt jetzt meine Meinung und wir sollen jetzt diese OP durchsetzen. Das ist wirklich nicht tragbar. Und ihr gegenüber dann vorzuwerfen, dass es ihr nicht um den Patienten geht, das sind dann so persönliche Vorwürfe, die sind unter der Gürtellinie. Von daher, da ist er wieder mit weitem Vorsprung ins Ziel eingelaufen. Auf Platz 2 Johannes mit seiner Bemerkung, dreht doch mal mit denen drüber.
Okay, also sogar am Platz 2. Also ich habe meinen Damen wieder mal für eine Nebensächlichkeit vergeben. Man könnte natürlich auch irgendwie argumentieren, die Eltern, die eine Krebs-OP verhindern wollen, weil sie gläubig sind und so weiter. Aber das ist mir zu naheliegend. Das ist ja irgendwie klar. Das ist der Grundkonflikt. Man könnte ja nicht den Konflikt der Folge rausnehmen. So, also deswegen, ja. So. Aber was wirklich ganz lustig ist, ist, also mein Damen geht an Carola Steiner, und die Mutter, die in der Szene, als sie zusammensitzen und er gefragt wird, wie viele Kinder hast du denn, sagt er, ich habe 4 Kinder. Und sie antwortet, da hat deine Frau sicher gut zu tun. So ein Haushalt macht sich ja nicht von allein.
Ja, da hast du ja, ich wusste, du entdeckst irgendwas, was mir, was so nebenbei kam, aber eigentlich voll heftig ist. Ja.
Also, ja, wir haben so ein bisschen debattiert, weil es ist ja sozusagen, im Kosmos dieser Folge ist es ja eine Antagonistin und das trägt so ein bisschen dazu bei, dass ihr Profil als Antagonistin geschärft wird. Yeah. Also könnte man auch argumentieren, das ist eigentlich auch gewollt an der Stelle. Aber dadurch, dass so drüber hinweggegangen wird und auch Christian nicht wirklich sagt, nein, bei uns ist das alles ganz anders oder so. Also er sagt dann zwar schon,
wieso muss es die Frau machen?
Ja. Er packt halt schon mit an oder alle packen bei uns mit an, sagt er, glaube ich. Mhm. Aber irgendwie, ja, das war in einer Folge, die für mich jetzt nicht so gespickt war mit totalen Dämlichkeiten, war das so mein kleiner Diamantmoment. Okay. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 12 der 4. Staffel und heißt Das Findelkind. Marlene weilt immer noch in Australien, also immer noch keine Christina Plate in der nächsten Folge wahrscheinlich. Johannes fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Christian Marlene betrogen hat. Kurzer Einschub, den Satz habe ich schon mal gelesen, als ich weiter vorne in der Staffel mal nach Ausblicken geschaut hatte. Und dann habe ich diesen Satz gelesen, also ich war da so ein bisschen gespoilert und dachte, boah, was ist denn in der Serie auf einmal los? So. Als Christian unmittelbar nach Australien aufbrechen und es Marlene beichten will, hält Johannes ihn davon ab. Michael erhält derweil ein Angebot für eine Gastdozentur in den USA. Lisa überlegt, ein Auslandssemester in den Vereinigten Staaten zu machen.
Das Lustige ist, Titel und Folgenbeschreibung passen gar nicht so zusammen, weil Findelkind ist doch eins, was einem so vor die Tür gelegt wird.
Ja.
Wo man so denkt, eventuell sollte sich auch noch jemand darum kümmern. Ich weiß ja nicht, bei wem es ist.
Also, ja, Valerie wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Kriegst du als nächstes Kind. Von, keine Ahnung, sind mittlerweile, wären 4 Kinder von 4 Frauen? Nee.
Na ja, klar, ist ja nicht von, hat er da.
Ja, ja, aber er sagt, er hat 4 Kinder.
Also er hatte jetzt in der gesamten Serie, hat er jetzt bislang 3 Liebschaften, oder?
Aber er sagt, ja gut, aber er sagt, er hat 4 Kinder. Das wären ja Paul, da ist Marlene die Mutter, Lisa und Peewee, da ist Susanne die Mutter.
Ja.
Und Clara, da ist quasi, nicht mal der Vater, aber da ist, wie heißt sie, Monika die Mutter.
Ja.
Dann wäre jetzt ein Kind von Valerie, wäre das 5. Kind.
Von 4.
Von 4 Frauen. Ja. Na, wir werden sehen. Ich vermute mal nicht, dass es ein Kind von Valerie ist, aber ja, Findelkind, was könnte da dahinter stecken?
Warten wir es ab.
Ja, wir werden es nächste Woche sehen. Nächste Woche ist immer noch Februar und dann werden wir wahrscheinlich wieder Remote aufnehmen, ohne Sekt. Aber wir könnten natürlich überlegen, zum einjährigen Jubiläum nochmal einen Sekt aufzumachen, aber ja, das ist ja auch gar nicht so leicht, das einjährige Jubiläum zu finden, denn wenn man überlegt, 52 Folgen sind, glaube ich, nicht das einjährige Jubiläum, sondern das wäre dann Folge 53, weil bei Folge 1 waren wir ja nicht eine Woche alt, sondern 0 Wochen.
Oh.
Nun gut.
Wir warten ab.
Schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut.
Die Flasche ist alle.
Die Folge beendet. In dem Sinne.
Bis bald.
Tschüss.